Hallo, ich bin der Uwe. Wer mich nicht kennt, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn er mich nicht kennt. Hauptsache, er kennt Jesus. Wir haben das ja gesungen jetzt. Ja, wir sind ja, jetzt kann das erste Bildchen, wir sind ja in unserer Nehemia-Reihe, deswegen sind auch diese großen Ziegel hier aufgebaut. Jetzt sind wir schon im Endspurt. Das ist jetzt die drittletzte Predigt über Nehemia, das Nehemia-Konzept, Under Construction. Und wir haben so immer Untertitel und der heutige Untertitel, den ich gewählt habe, ist Segensvolle Einheit. Es geht also wie gesagt um Nehemia, um den Bau der Mauer, um Jerusalem und da gibt es viele Angriffe von außen, Sanballat und Tobia namentlich benannt und alle wurden so mit Gott und Nehemia gelöst. Alle Angriffe abgeschlagen, alles prima bis dahin. Und jetzt kommt eine ganz dramatische Situation ins Spiel. Und die steht in Nehemia 5, Verse 1 bis 7. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen, wir, unsere Söhne und Töchter sind viele und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sprachen, wir mussten unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verpfänden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen, wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut, wie wir und unsere Kinder sind, wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen. Und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden. Und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Und es sagte mir, als ich aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst und ich wies die Vornehmsten und Vorsteher zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen. Und dann geht das weiter, kann man weiterlesen. Nehemia sagt, das könnt ihr nicht machen, gebt das hundertprozentig zurück. Und am Ende machen die das auch wirklich, die geben das zurück. Und es entsteht ein Lobgesang, alle lobten Gott. Und auch das war wieder gelöst. Aber hier ist erstmal diese dramatische Situation. Bisher kamen die Angriffe von außen. Wie gesagt, Sanballat und Tobia und versuchten da mit den fiesesten Mitteln zum Teil den Mauerbau von außen zu stören und zu verhindern. Gut, okay, wenn ein Feind von außen kommt, dann kann man zusammenstehen und in dieser Einheit auch diesen Feind bekämpfen. Hier ist die Sache anders. Hier kommt die Sache von innen hervor. Es gärt innerhalb des Volkes. Da hat erstmal Sanballat und Tobia nichts damit zu tun. Es gärt innerhalb. Sie mussten Brüder, da müssten einige an ihre Brüder Ländereien verkaufen. Söhne und Töchter wurden als Knechte und Mägde abgegeben. Die einen wurden ärmer und die anderen bereicherten sich. Und es kommt zum Streit. Alles innerhalb dieses Volkes. Und Nehemia erkennt das. Und er weiß auch, dieses Ding hat jetzt die Qualität, den Mauerbau zu stoppen, zu verhindern und sogar einzureißen. Mehr als die Angriffe von außen. Es gärt innerhalb. Das ist eine ganz andere Qualität plötzlich der Sorge. Und hier muss reagiert werden. Die Einheit des Volkes ist überlebenswichtig für das Volk, überlebenswichtig für den Mauerbau, überlebenswichtig auch für die Gemeinde. Darüber spricht die Bibel übrigens häufig, über Einheit. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, wo Gott selber über Einheit spricht. Und es ist etwas ganz Erstaunliches dabei. Im 1. Mose 11, 4 bis 8. Und sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Also hier in dieser Bibelstelle wird eine unglaubliche Macht und Kraft von Einheit demonstriert. Gott hat zu den Menschen gesagt, macht euch die Erde untertan und bevölkert sie. Und der Mensch sagt, nö, machen wir nicht, wollen wir nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht die Erde bevölkern. Wir wollen hier bleiben. Wir bleiben hier. Wir wollen nicht erst groß die Erde füllen. Lasst uns hier eine Stadt bauen, eine große Stadt bauen und lasst uns einen Turm bauen. Und wir wollen uns einen Namen, nicht Gott, uns einen Namen machen. Wir bleiben alle hier. Wir bauen den Turm, damit wir ja nicht auf diese Erde verteilt werden. Und ihr seht mal im Vers 4 schon dieser Humor, das finde ich immer so herrlich. Hier steht, wir wollen uns eine Stadt und einen Turm bauen und diese Spitze des Turmes soll bis in den Himmel reichen. Wir wollen also Gott kitzeln. Und dann sagt, und Gott fährt herab, um zu gucken, was die denn überhaupt machen da. Also das finde ich herrlich, dieses Größen- und Dimensionsverständnis. Die sagten, jetzt sind wir gleich am Fuß Gottes, jetzt können wir krabbeln. Und Gott sagt, was wollen denn die überhaupt, was bauen, was haben denn die hier vor, was ist denn das? Mensch, Brillen gab es ja noch nie. Und, oh Gott, brauche ich auch nicht. Oh, so, fällt mir gerade ein. Aber doch ist es erstaunlich, Gott macht sich im Vers 6 Gedanken darüber. Es ist eine Lehre über Einheit. Er sagt, guckt mal, die Leute waren in so einer Einheit unterwegs. Sie hatten ein gemeinsames Ziel. Sie waren ein Volk. Der Fehler ist nur, sie sind nicht in meinem Willen. Sie haben eine Einheit. Sie sprechen eine Sprache. Aber leider, das, was sie vorhaben, ist gegen meinen Willen. Und ja, und Gott entscheidet sich für etwas Merkwürdiges eigentlich. Er hätte ja ein Erdbeben, Vulkanausbruch damit belassen können. Die Stadt fällt ein, der Turm fällt ein und die Leute hätten gesagt, hätten vielleicht einsehen müssen, es war vielleicht doch nicht so richtig, das Ding zu bauen. Okay. Aber Gott weiß ganz genau, 2, 3, 4 Generationen weiter gibt es wieder Leute, die sagen, lasst uns jetzt haben wir technisch ganz andere Möglichkeiten, lasst uns jetzt einen Turm bauen. Jetzt wollen wir es. Also Gott fährt herab, man liest im Vers 7, er fährt herab. Und er bringt nicht unbedingt den Erdbeben und Vulkanausbruch als erstes, sondern er verwirrt ihre Sprache. Sie sprechen nicht mehr in einer Sprache. Die Einheit ist gebrochen. So klasse, ich dachte so, jetzt gerade zwischendurch, sonst würden wir wahrscheinlich alle sächsisch reden. Aber gut, angelsächsisch ist ja auch schon ziemlich bekannt. Ne? Es geht ja in die richtige Richtung. Ne? Aber ich denke natürlich, Gott möchte hier etwas sagen. Die Leute waren genau in der falschen Richtung unterwegs. Genau in der falschen Richtung. Nicht in diese Richtung, in die Gott sich das vorgestellt hat. Und trotzdem, sagt Gott, diese totale, feste Einheit verleiht ihnen eine unglaubliche Kraft. Sodass sie sich das, was sie sich vorgenommen haben, sagt Gott, das werden sie schaffen. Obwohl es gegen meinen Willen ist, aber sie werden es schaffen. Und deswegen wurde diese Einheit gestoppt, indem er die Sprache verwirrte. Wir sind hier als Kinder Gottes, als Gemeinde, sein Volk, Gottes Volk auf dieser Erde. Aber als Gemeinde haben wir natürlich auch ein Ziel, haben wir einen Fokus. Und wenn wir in einer Sprache sprechen, mit diesem Bild gesprochen, dann können wir Dinge tun, von denen wir jetzt nur träumen. Und so wie jeder Einzelne und jeder Einzelne so im Natürlichen, wenn er oder sie geboren ist, zu dem großen Begriff der Menschheit gehört und doch in eine Familie hineingeboren wird, so wird jeder und jede, die sagt, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das hat er für mich getan. Jesu Tod, diese Auferstehung nehme ich für mich persönlich an. Dann kommt er oder sie in den großen globalen Begriff der Christenheit und doch braucht jeder eine Gemeinde, eine Familie, eine Gemeindefamilie, wo er hingehört. Also jeder sollte auch eine Gemeinde finden, eine Familie finden, dort wo er oder sie ihren seinen Platz findet, dort wo Menschen mit einer Sprache sprechen, in einer Einheit sprechen, dasselbe Ziel verfolgen. Dort, wo Menschen in der Gemeinde zusammen in enger Einheit etwas bauen, keinen Turm, um sich selbst groß zu machen, nein, etwas bauen, um Jesus groß zu machen, dann kann etwas passieren. Dann kann etwas passieren. Und ich möchte dabei sein. Und seht mal, wenn das schon gegen den Willen Gottes möglich war, gegen den Willen Gottes, wie viel mehr wird es möglich sein mit dem Willen Gottes, mit Gott in unserer Einheit zusammen. Also ich finde das ganz wunderbar. Und der Mensch ist ja so geschaffen, dass er nicht alleine alles bewältigen kann. Er braucht andere. 1. Mose 2, Vers 18 sagt ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Diese Bibelstelle wird ja oftmals so für die Ehe auch benutzt. Aber da ist erstmal in der Bibel von der Ehe gar keine Rede, sondern es geht um Gemeinschaft. Das erste Geschenk, was Gott den Menschen gemacht hat, war ein Mensch. Das finde ich ganz erstaunlich. Machen wir mal einen Exkurs in biblische Mathematik. Die Bibel sagt im 5. Mose 32, 30, wie könnte einer 1000 jagen und zwei 10.000 in die Flucht schlagen? Ich war in Mathe nicht so gut, aber trotzdem denke ich, normale Mathematik würde sagen, einer schlägt 1000, dann schlagen zwei so ungefähr 2000. Vielleicht ist der eine ein bisschen stärker, das sind 2010. Aber die biblische Formel scheint hier anders zu sein. Einer schlägt 1000 und zwei schlagen 10.000. Das heißt, durch zwei kommt für jeden 5.000 raus. Diese Gemeinschaft alleine schon ist eine Verfünffachung der Kraft. Das ist schon erstaunlich. Hätte jeder für sich gekämpft, wären es vielleicht nur 2.000 gewesen. Aber wenn sie zusammenkämpfen in dieser Einheit, sind es schon 10.000. Und das sind nur von zwei in die Rede. Seht mal, wie viel wir schon sind hier. Hier in der Gemeinde. Was ist da für eine Kraft da in der Gemeinde? Und wenn jeder seinen Beitrag bringt, wenn wir in Einheit verbunden sind, wenn wir mit einer Sprache sprechen, was kann da für eine Kraft da sein? Und dann kommt noch der Segen Gottes dazu. Dann ist nicht abzuschätzen, was noch passieren kann. Und herrliche Verse in der Bibel zu diesem Zusammenhang ist ebenfalls der Psalm 133. Den wollte ich mit euch jetzt durchlesen. Aber keine Angst, sind bloß drei Verse. Ich habe schon gemerkt, jawohl, das ist ein ganzes Psalm. Aber es sind bloß drei. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Übrigens in der neuen Übersetzung steht schon Geschwister hier, nicht nur Brüder. Also ihr Schwestern seid dabei. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Es ist ein sogenanntes Wallfahrtslied. Es ist eine altdeutsche Bezeichnung, Wallfahrtslied. Es ist auch in der neueren Übersetzung, heißt ein Lied Davids für Festbesucher, die nach Jerusalem ziehen. Ihr wisst ja, dass die Juden Feste haben, verschiedene Feste, und die Leute mussten mindestens einmal in den Tempel, und da stand in Jerusalem, sie mussten also nach Jerusalem gehen, hin, und das alles zu Fuß. Und da kamen dadurch viele auch oben vom Nordreich, das ist weit entfernt, und die mussten alles laufen. Und da mussten einige auch manchmal ermutigt werden. Dass die Fleisch haben einige gesagt, ach, jetzt muss ich wieder nach Jerusalem rammeln. Mensch, das ist so weit. Und meine Frau ist schwanger und ich habe da gerade ein Haus gebaut und eine neue Arbeit gekriegt. Und meine Tochter muss zum Geigenunterricht. Und ach Mensch, der Junge muss zum Fußball. Oh Mensch, können wir nicht hier oben auch einen Tempel haben? Und dann teilen wir uns rein. Dann laufen wir mal ins Südreich runter und dann können die arroganten Südreicher auch mal hochkommen. Dann werden die mal merken, wie weit das ist. Wäre ja menschlich logisch, strategisch klasse. Aber Gott hat es nicht so vorgesehen. Das war sicherlich nicht immer einfach für die Leute. Und David merkte das und sagte, die Jungs aus dem Nordreich, die brauchen Ermutigung. Und wie machen wir das? Wenn sie runterkommen, mit Ermutigung speisen, natürlich typisch David, er lässt Lieder singen. Psalmen genannt. Und statt damit sie blöd sind, was hat es geklingelt? Ne? Das war vielleicht Gott, der sagt, Achtung, Uwe, hör auf. Und statt sie blöd sind auf dem Weg, reden und rummeckern und na, sie sollen miteinander Mut machen, die Lieder singen. Hey, wie herrlich ist das, dass wir wieder nach Jerusalem gehen können. Klasse, dass ich meine Brüder wieder sehe. Ich freue mich auf Jerusalem. Ach, der Hausbau kann warten und meine Frau wird doch so das Kind kriegen. Hey, klasse, lasst uns doch einfach nach Jerusalem gehen. Ich freue mich auf die Gegenwart Gottes. Klasse. Monatelang habe ich meine Geschwister nicht gesehen. Ich freue mich einfach. Er soll an die Schönheit von Einheit erinnert werden. Und schaut mal in Vers 3. Da ist eine Verheißung drin. Denn dorthin, wohin? Erstmal natürlich auch auf die Berge Zions, das ist Jerusalem. Dort hat Gott seinen Segen gegeben. Aber auch auf diese Einheit. Auf diese Einheit hat Gott den Segen gegeben. Hat Gott den Segen befohlen. Gott sagt, du Segen, wenn du meine Kinder in Einheit zusammen siehst, du brauchst nicht das Nachfragen, einfach drauf. Du musst nicht das Nachfragen, siehst du Einheit, drauf, auf voller Segen auf diese Einheit. Ein Generalbefehl Gottes. Gott hat den Segen befohlen, da wo Kinder in Einheit zusammen sind. Seht ihr, wie sich das lohnt, auch in einer Gemeinde sich anzuschließen? Seht, wie sich das lohnt, auch um diese Einheit zu kämpfen innerhalb einer Gemeinde? Und wie es sich lohnt, aufeinander zuzugehen, bei aller Unterschiedlichkeit, die wir haben. Und dann gibt uns der Text hier im Psalm 133 noch einige andere Verheißungen, zum Beispiel den Segen der Salbung. Aaron war der Priester und die Priester wurden für ihren Dienst gesalbt. So, das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Und wir möchten natürlich, dass dieser Heilige Geist fließt, auch in unsere Gemeinde fließt, in unsere Gottesdienste erfüllt, bis in die entferntesten Hauskreise fließt. Wir möchten gern in den Gebetstreffen mehr vom Heiligen Geist, in die Standorte, die wir haben, mehr vom Heiligen Geist. Wir sehen uns so sehr danach. Und der Segen der Salbung ist dort verheißen, wo Einheit ist. Epheser 4, Vers 3 sagt das so wunderbar, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Je mehr Liebe und Einheit wir haben, umso mehr kommt der Heilige Geist. Denn es ist seine Einheit, die wir haben. Dort, wo Einheit in Liebe ist, dort werden auch die Geistesgaben, bin ich mir sicher, wachsen. Dann werden diese Geistesgaben nicht so eine Art frommes Schaulaufen sein, sondern es wird normal sein, dass es prophetische Worte gibt. Es wird normal sein, dass es Heilung gibt. Es wird normal sein, dass Worte der Erkenntnis kommen. Das hat Gott uns verheißen. Und je mehr eine Gemeinde auch eine Gemeinde der Liebe wird, umso mehr, denke ich, wird sie auch eine Gemeinde des Geistes. Und der Segen der Salbung fließt aus dem Segen der Einheit heraus. Der zweite Segen, der hier zu erkennen ist, ist der Segen der Ergänzung. Im Vers 3, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dort wird der Herr den Segen verheißen, leben bis in Ewigkeit. Das ist ein ganz komischer Vers. Ich will euch sagen, wieso. Hier ist er, der Hermon. Also nicht der Hermon. Hermon, Berg Hermon. Und der ist, ich habe meine Karte mitgebracht, sehen, ob das mit dem, geht das hier? Der Berg Hermon, ich weiß nicht, ob ihr das seht, ist ganz, der Hermon ist ganz dort oben hier. Das ist Hermon, das wollen wir nicht lesen können, das ist hier auch, hier drüben, hier, das ist Hermon, der oben im Süden. Und Jerusalem ist hier unten. Im Norden, ganz oben im Norden. Ich wollte bloß wissen, ob ihr aufpasst. Hier unten ist Jerusalem, also der Hermon da oben und unten Jerusalem. Ich habe mal Google gemessen, 194 Kilometer Luftlinie. Der Tau des Hermon fließt auf Jerusalem. Durch den See Genezareth durch wahrscheinlich. Sonst müsste er drum herum fließen. Also, ich wähle die Leute, die dort gelaufen sind, die waren ja auch nicht ganz blöde. 200 Kilometer Luftlinie. Weißt du, Fußmarsch war, wie gesagt, weiter. Die mussten ja um den See Genezareth laufen. Wisst ihr, die werden gesagt haben, na gut, der David ist ein König, was der so für Lieder ausdenkt. Aber in Geografie war er nicht der allergrößte Leuchter. Hä? Wie soll der Tau des Hermon, wie soll das gehen? Wir lesen das immer so, ja, wie soll das gehen? 200 Kilometer bei diesem Land, wo das ja auch nicht ganz so kalt ist, dort drunter fließen. Stellt euch mal vor, man würde sagen, der Tau des Fichtelberg fließt auf Dresden. Da würde man sagen, hier. Und das sind bloß 90 Kilometer, der Hälfte. Das geht nicht. Gut, bei Gott ist nicht so möglich, aber trotzdem. Ja. Sehr unwahrscheinlich. Aber es hat nichts mit Geografie zu tun. Menschlich gesehen ist es ein Unding, dass das passiert, dass der Tau des Hermon darunter fließt. Menschlich gesehen ein absolutes Unding. Denn der Tempel und die Priester, die waren alle unten in Jerusalem im Südreich. Aber was der Psalm hier sagen will, ist, das Nordreich bringt durch die Leute, die runterkommen, ihre Fruchtbarkeit. Ihr, die ihr vom Nordreich runterkommt, ist wie der Tau des Hermon. Ihr kommt aus diesem Hermon-Gebiet. Das ist wie der Tau des Hermon. Wir brauchen euch in Jerusalem. Es ist eine Erfrischung, wenn ihr kommt. Es ist eine Fruchtbarkeit, bringt ihr. Und jeder hat etwas zu geben, wenn ihr kommt. Das ist so wunderbar. Wir freuen uns genauso auf euch, wenn ihr kommt. Und so ist es auch in der Gemeinde. Es zählt nicht hier nur Jerusalem und die Berge Zions. Es zählt eben auch der weit entfernte Berg Hermon. Jeder Einzelne, die hier ist in der Gemeinde, hat was zu geben. Jeder kann sich einbringen. Und es kommt zu dieser übernatürlichen Ergänzung, zu diesem Segen der Ergänzung. Gemeinde sind alles Originale, unterschiedlich geprägt, jeder mit seiner Begabung. Jeder gleich geliebt von Gott. Wo kriegt man so viel Unterschiedlichkeit? Jung, alt, zum Beispiel noch in dieser Gesellschaft her. In die Gesellschaft teilt sich in Subkulturen. Da treffen sich nur die Alten und nur die Jungen und nur die und nur die. Und hier, ich genieße das, wenn man dann beim Kaffee kann damit beobachten, wenn Jung und Alt sich unterhält. Da unterhalten sich Alte und Junge hier. Wo kriegt man das hin? Weil Gott hier dabei ist. Weil Gott diese Einheit schafft. Ich finde das immer so ganz wunderbar. Und das Wunder geschieht, der Tau des Hermon, in dem Bild gesprochen, fließt auf die Berge Zions nach Jerusalem. Und Paulus unterstreicht das wunderbar, natürlich auch im 1. Korinther 12. Wir kennen das, diese wunderbare Verse über den Leib. Denn auch ab Vers 14, 1. Korinther 12, ab Vers 14. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Leib spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er das ganze Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Wenn ich den Vers lebe. Lese, fällt mir immer was ein. Das wäre was Richtiges für die Stasi gewesen. Ganzes Leib Auge und das ganze Leib Ohr. Aber es ist so. Na gut. Aber das sagt die Bibelstelle jetzt nicht aus. Das ist bloß mein. Darauf wollte ich nicht hinaus. Aber nur Augen und nur Ohren. Lass das mal kollegen. So. Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Also so, wie der Leib aus vielen Gliedern besteht und eine Einheit bildet, so besteht auch die Gemeinde aus vielen Gliedern und bilden einen Leib. Ganz wunderbar. Und da gibt es jetzt hier auch zwei Fehlhaltungen, zum Beispiel jetzt hier im Vers 21, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. So, Das ist so mehr Hochmut. Achtung, kein Hochmut. Das ist traurig, wenn Menschen sich über andere erheben. Wenn die Menschen sich vielleicht für was Besseres empfinden. Ja, wenn sie alle so wären wie ich, so der Superchrist, ja, dann würde das viel weiter sein. Dann wären wir viel weiter schon. So dieser Art, wenn es alle so wären. Ne? Meine Frau ist ja nicht da, deswegen kann ich das sagen. Hier würde wahrscheinlich jetzt intervenieren. Und die zweite Fehlhaltung, wo wir vielleicht eher ein bisschen behaftet sind, ist so die Fehlhaltung der Minderwertigkeit. So hier, wenn der Fuß spricht, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Eine Fehlhaltung der Minderwertigkeit. Alba hat ja gesagt im Welcome-Team, oder wissen wir, oder dann alle begrüßen die Hand. Keiner begrüßt den Fuß. Alle, dass doch mal einer den Fuß begrüßt. Ich bin so ein alter Stinkefuß, keiner begrüßt mich. Hand müsste man sein. Was ist, bin ich denn schon wert? Hand müsste man sein. Absolute Fehlhaltung. Wenn du dich fühlst als so ein alter Stinkefuß, klasse, du bist genau richtig hier. Wo soll der Leib hingehen, wenn es die Füße nicht gäbe? Klasse. So, Hand müsste man sein. Auf die Bibelschule müsste man gehen. Prediger müsste man werden. Ja, prima. Ältester der Gemeinde müsste man sein. Das wäre prima. Hä? Die sind immer vorne und werden immer gesehen und die sehen immer so hübsch und smart aus. Also in Bezug auf meine Kollegen spreche ich das. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regeln natürlich. Aber dabei hat Gott dich so wunderbar gemacht, lieber Fuß, wenn du solche Komplexe hast. Der Leib kann ohne dich nirgendwo hingehen. Wir brauchen dich, lieber Fuß. Was wäre der Leib ohne Fuß? Erkenne, dass jeder Einzelne an seiner Stelle absolut wichtig ist. Gleich wichtig. Die hier vorne stehen, sind nicht die wichtigsten Leute. Wir sind gleich wichtig. Das ist meine vollste Überzeugung. Ich glaube nicht, dass wir, die hier predigen, die wichtigsten sind. Wir sind auch nicht die unwichtigsten, klar, aber jeder ist gleich wichtig. Die länger in der Gemeinde sind, wir hatten ja schon manchmal das, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, da haben wir die Predigt ausfallen lassen, weil wir gespürt haben, im Lobpreis ist so Gegenwart Gottes da, Gott spricht im Lobpreis, prophetische Worte, da muss der Uwe noch seinen Senf dazugeben, da lassen wir mal die Predigt ausfallen. Was aber nicht ausfällt, ist der Kaffeedienst. Was ist denn jetzt wichtiger? Die man nicht sieht. Was ist mit den inneren Organen, die man nicht sieht? Also die Hand kann man amputieren und trotzdem kann man weiterleben. Aber was ist mit der Bauchspeicheldrüse? Was ist mit der Leber? Mit dem Herz? Da wird es schon komplizierter. Wir sind oftmals als Menschen geneigt, auf das Sichtbare zu schauen und das ist oftmals unweise. Stellt euch vor, ein junger Mann verliebt sich in eine junge Frau und er macht ihr Komplimente. Und die lauten ja meistens so, ach, die wunderbaren Augen, die du hast. Oh. Und die Haare und die Figur oder irgend so. Ne? Keiner sagt, ach, wenn ich an deine Bauchspeicheldrüse denke. Wisst ihr? Oder an deinen Dickdarm. Herrlich, herrlich. 7 Meter lang, 32 Quadratmeter groß. Oh, ich könnte nie genug haben. Sagt kaum einer, ne? Also ich habe es noch nie gehört. Ne? Also wenn man sich jetzt mit Jungen, manchmal trifft, sagen junge Männer auch, Uwe, ich würde mich mal mit dir treffen, wir haben ein paar Fragen und da gibt es eine Beziehung und dann sagt, wie siehst du das, ist das gut für mich und so, oder was sagst du dazu? Und das, wenn ich dann frage, was fällt dich denn an ihr? Der hat also noch nie gesagt, weißt du, Uwe, also wenn ich an die Magenschleimhaut denke, da könnte ich ins Schwärmen kommen. Also das habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob. Aber wisst ihr, ohne Leber, ohne Niere, ohne Dickdarm, ohne Magenschleimhaut, ohne Bauchspeicheldrüse, wären die Haare nicht schön. Und dann wären die Augen nicht schön und dann wäre die Figur nicht schön. Wisst ihr, so ist es in der Gemeinde. Dienste, die man nicht sieht, sind überlebenswichtig für die Gemeinde. Zum Beispiel jetzt der Kinderdienst. Seht ihr den Kinderdienst? Die jetzt Kinder haben, die haben ihn gemerkt, weil die Kinder weg sind. Aber die keine Kinder haben, seht ihr den Kinderdienst irgendwie? Und das sind 150 Kinder. Das ist ein wunderbarer Dienst, den sieht man nicht. Das ist der Dickdarm der Gemeinde. Das sag ich jetzt mal so. Sag das nicht, Sebastian. Ich weiß nicht, das. Mein großer Sohn ist Krankenpfleger und den habe ich gefragt und der sagte, also was ich mir nicht wünsche, dass es in der Gemeinde Blinddarme gibt. Weil die sagen, die sind eigentlich so richtig zu nichts nütze, man merkt sie nur, wenn sie gereizt sind. Vielleicht können wir die Blinddarme, ja, jeder ist herzlich willkommen, ne? Aber... Aber blinddarmlose Gemeinde, ja, so, okay. Man merkt sie nie, aber wenn man sie merkt, dann sind sie immer gereizt. Gut. Ihr versteht, was ich sagen will. Jeder an seinem Platz, jeder ist in seiner Begabung und ist absolut wichtig, wichtig wie jeder andere und jeder andere. Und da geht es nicht um großen Dienst, um kleinen Dienst, jeder ist wichtig. Das war der Segen der Ergänzung. Und dann haben wir noch den Segen des Ewigkeitslebens. Das ist eine hebräische Redewendung, die jetzt nicht bedeutet, Leben hier bis zum Getnu, sondern es ist das auch mit, Leben weiter, aber die Nuance bedeutet auch im Hebräischen ein Ewigkeitslebens, ist ein Hinweis auf Lebensqualität. Es bedeutet nicht nur immer ewig weiterleben, sondern es bedeutet eine himmlische Lebensqualität. Und diese himmlische Lebensqualität schenkt uns Gott auf diese Einheit. Schenkt uns Gott als Segen. Wir können da mal schon was spüren vom Himmel, schon was spüren vom Paradies hier, wenn wir hier zusammen sind in dieser Einheit. Viele Menschen in der heutigen Zeit suchen echte Lebensqualität in materiellen Dingen und überall dort und dort und dort. Oder wie Frank das Bild hatte, vielleicht sogar im Okkultismus. Ja, man kann sich natürlich freuen, auch an materiellen Dingen. Ist doch überhaupt nicht verboten. Aber echte Lebensqualität können uns, wir wissen das, diese Sachen nicht bieten. Du kannst dir mit viel Geld ein goldenes Bett kaufen. Aber Schlaf kann dir nur Gott schenken. Und das sind Leute, die müssen mit Hartz IV auskommen und jeden Monat sehen, dass das bisschen reicht bis zum Ende. Und am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig. Und die müssen sehen, dass sie um die Runden kommen. Und das ist schwer, aber sie haben Gemeinschaft. Sie haben eine Einheit. Sie haben sich und damit ein Stückchen Himmel auf Erden. Da, wo wir aufeinander zugehen, da, wo wir gemeinsam vorwärts gehen, da, wo wir in liebevoller Einheit zusammen sind, hat Gott versprochen, seinen Segen und sein Ewigkeitsleben zu senden. Da, wo Liebe herrscht, ist ein Hauch von Ewigkeit, ein Hauch von Paradies vorhanden. Ich will nochmal die drei Segen, die ich da im Psalm 133 entdeckt habe, sagen. Hier oben ist wieder der Hashtag, Hashtag Segen. Der Segen der Salbung, der Segen der Ergänzung, der Segen des Ewigkeitslebens. Ist dort, wo Gemeinde Jesu in Einheit zusammen ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder Christ in einer Gemeinde ist, wo er diese Einheit leben kann, wo sie diese Einheit mitleben kann, mit anderen voranzugehen. Ob große oder kleine Gemeinde, ist völlig egal. Gott gibt nicht den Segen nach Größe, sondern er gibt den Segen auf Einheit. Und bei allen Baustellen natürlich der Gemeinde, bei allen Unzulänglichkeiten, wir sind Menschen, bei allen menschlichen Fehlern, die gemacht werden. Trotzdem, der Segen der Salbung, der Segen der Ergänzung und der Segen des Ewigkeitslebens ist dort, wo Einheit ist. Und so kann man sagen, Gemeinde Gottes, schöne Grüße aus dem Paradies. Das Paradies winkt. Gemeinde Gottes, ein wunderbarer Gedanke Gottes. Findest du das auch so? Und das hat auch Nehemia, unser Nehemia erkannt. Deshalb hat er so sehr darauf geachtet, dass diese Einheit nicht zerstört wird. Und er hat es geschafft mit Gottes Hilfe und hat wunderbar sein Werk vollendet. Amen.